Die digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios.
Es ist wohl eine der schlimmsten Diagnosen, Krebs. Ängste wie, muss ich jetzt sterben, und Sorgen wie sage ich es meinen Kindern, überwältigen den Betroffenen und lösen ein Gefühl der Ohnmacht aus. 500.000 Menschen erkranken in Deutschland jedes Jahr an Krebs. Mindestens ein Drittel, so die Schätzungen, erleiden darüber eine Depression. Doch es gibt Hilfe in Form von Psycho-Onkologinnen und Psycho-Onkologen. Und die Frage ist natürlich, wie hilft man Krebspatienten mental aus diesem tiefen Tal? Das ist unser Thema heute in der digitalen Sprechstunde, dem Podcast von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Mein Name ist Vanessa Seifert und zu Gast habe ich heute Vera von Zitzewitz von der Asklepios Klinik Barmbek. Sie arbeitet dort als Psycho-Onkologin. Herzlich willkommen.
Danke.
Schön, dass Sie
danke.
Da sind. Ja, die Frage ist natürlich, was sind die größten Sorgen, die größten Ängste der Patienten, wenn sie zu Ihnen kommen oder wenn sie die erste Beratung haben?
Bei der ersten Beratung, also wenn es sich um eine Erstdiagnose handelt, ist sicherlich häufig die Frage, ist es mein Todesurteil oder überlebe ich es? Und was bei Menschen, bei denen die im Rahmen einer sogenannten Früherkennung diagnostiziert worden sind. Das heißt, ich finde das Wort Früherkennung besser als Vorsorge, weil Vorsorgen kann ich durch andere Maßnahmen.
Ja.
Bei denen ist das Problem zum Beispiel Frauen bei einer Mammographie oder bei einer Darmspiegelung, die fühlen sich in keiner Weise krank, gehen dahin und hoffen natürlich hinterher, alles gut, kommen sie in 2 Jahren wieder.
Mhm.
Und plötzlich wird da etwas entdeckt und manche haben irgendwas getastet.
Also es gibt immer keine Symptome, das trifft
einen
wie der Schlag. Ne? Man geht da hin und denkt, das ist halt eine kurze Untersuchung und dann gehe ich nach Hause und alles geht weiter.
Ja, ich habe gedacht, jede Schürfwunde oder jeder Mückenstich ist ärgerlicher oder belastender für den Körper als dieses, was da gefunden wurde.
Ja.
Manche Frauen haben was getastet, wenige haben vielleicht auch mal einen kleinen Schmerz gefühlt oder so. Aber letztlich ist dann die ganze Behandlung macht krank, das Gefühl.
Richtig.
Plötzlich steht dieses große Wort Krebs über mir. Ich werde muss ins Krankenhaus, ich werde unter Umständen operiert oder ich kriege eine Chemotherapie vorweg.
Ja.
Und eigentlich so vom Gefühl her ist es, ich gehe ins Krankenhaus, weil es mir schlecht geht oder weil ich irgendwas habe und komme besser wieder raus.
Ja.
Und gefühlt ist es in diesem Falle bei einer Früherkennung der umgekehrte Weg.
Ja, das stimmt.
Wie gesagt, bei Menschen, die schon sehr krank sind, mag es anders sein.
Mhm. Und was raten Sie dann diesen Patientinnen, die natürlich mit dieser riesigen Verunsicherung zu Ihnen kommen?
Na, erstmal geht es gar nicht um Rat geben, sondern es geht erstmal darum zuzuhören, was ist da, um auch dieses Paradox zu thematisieren und auszusprechen und dann zu gucken, was hilft mir, was brauche ich.
Ja.
Ja.
Und das ist ja vermutlich sehr individuell, oder kann man da sagen, es gibt doch einen Plan, nach dem das.
Ja, das ist im Krankenhaus so bei der Früherkennung zum Beispiel, ich arbeite auch, also es gibt ja es gibt ein großes onkologisches Zentrum, was in viele Abteilungen, Fachabteilungen untergliedert sind. Also da ist jetzt Beispiel Brustzentrum. Die Frauen sehe ich meistens nach der Operation.
Ja.
Manchmal auch werde ich gerufen, wenn Diagnose mitgeteilt worden ist. Und dann ist es meistens so, ist die Anspannungssituation ist zwischen Entdeckung und Therapie sehr groß. Manche haben nochmal, fürchten sich vor der Operation, der Narkose. Und wenn ich sie dann stationär sehe, ist schon mal so ein Stück abgearbeitet.
Ja.
Und dann ist es meistens, kamen die dann nach der Operation, nach einer Woche, nochmal einen Termin, wo ihnen das Ergebnis der histologischen, also der feingeweblichen Untersuchung mitgeteilt wird. Und dann kann es nochmal, je nachdem, was empfohlen wird, ob eine Bestrahlung oder unter Umständen sogar eine Chemotherapie empfohlen wird, dann kann es auch nochmal schwierig werden. Und unter Umständen können die mich dann anrufen, aber wir verweisen auch auf ambulante auf ambulante Beratungsstellen, ja, also wie die Deutsche Krebsberatungsstelle oder die Abteilung der Arbeiter, Krebsberatungsstelle der Arbeiterwohlfahrt.
Ja. Mhm. Und was sagen Sie oder was antworten Sie Frauen, die dann die Frage stellen, wie sage ich es meinen Kindern oder meiner Familie oder wie gehe ich jetzt mit Kollegen, mit Nachbarn um?
Ja, das ist ein gutes Beispiel. Also erstmal, klar, Familie, es ist immer besser, es mitzuteilen. Mhm. Bei Kindern denke ich auch, es ist sehr wichtig, ihnen es in einer kindgerechten Sprache und bildhaft mitzuteilen, ja, und unter Umständen, dass auch je nachdem, ob die in den Kindergarten oder in die Schule geht, da den Erzieherinnen oder den Lehrerinnen, die auf jeden Fall zu informieren.
Ja, ja.
Und dann, ja, je nach Offenheit, also was Krebs ja auf jeden Fall macht.
Aber ganz kurz nochmal, also auch Kita-Kindern würden Sie es sagen? Also es ist besser, es zu sagen, als es zu verschweigen oder zu sagen, ich will da irgendwie die Fassade aufrechterhalten.
Genau, ne, man kann das ja in einer, es gibt ja sogar auch Kinderbücher darüber, auf jeden Fall in einer kindgerechten Sprache. Vielleicht Krebs ist ja sowieso, haben wir ja alle sofort ein Bild vor unseren Augen.
Ja, richtig, ja. Das Tier,
mit den Zangen,
ne?
und was da aus dem Meer kommt und ein bisschen gefährlich aussieht.
Ja.
Und das zu sagen oder zum Beispiel auch bei einer Therapie, wenn zum Beispiel Patientin Chemotherapie, die Haare ausfallen, das vorher zu sagen.
Um darauf vorzubereiten.
Es nicht zu sagen, finde ich, ist Menschen, die ich gut kenne, auch Kinder haben ja ein feines Gefühl.
Ja.
Und wissen und bemerken, dass
spüren,
dass zu Hause eine andere Stimmung ist.
Mhm.
Und wenn da nichts gesagt wird, alles, was nicht gesagt ist, ist unter Umständen viel bedrohlicher.
Ja.
Mhm. Ne? Und manchmal auf diese Unwissenheit oder diese Bedrohlichkeit können Kinder vielleicht auch so mit Unsicherheit, mit Schuldgefühlen reagieren.
Ja. Mhm.
Deswegen geht's wieder darum, in der kindgerechten Sprache das mitzuteilen und auch zu die Kinder so, ich gehe jetzt dahin und dann passiert das und kann sein, dass meine Haare rausgehen und so ausfallen, so dass sie Bescheid wissen.
Ja.
Das ist viel besser als eine Unwissenheit oder Mutter trägt plötzlich ein Kopftuch oder Perücke oder sowas.
Genau, so. Das könnte dann viel verängstigender oder beängstigender sein.
Alles, was nicht das Unausgesprochene, wird die Fantasie viel größer.
Und im Umgang mit Kollegen oder Nachbarn, weil vielleicht auch viele ja gar nicht so umgehen können, auch mit der Diagnose Krebs und dann vielleicht, wir vermeiden den Kontakt oder wir sprechen das Thema gar nicht an. Das ist sicherlich auch eine Sorge, die viele haben.
Ja, das ist, also was einmal Krebs assoziieren viele mit dem baldigen Lebensende immer noch. Es löst auch beim Gegenüber eine ganz große Ohnmacht aus, weil ja kein Mensch sagen kann, wieso, warum und warum ich.
Mm.
Ne? Oder was ist passiert? Und Ohnmacht, wenn wir uns ohnmächtig, ist sowohl für den Betroffenen selbst auch als für das Gegenüber immer ein unangenehmes Gefühl. Manche Menschen reagieren so darauf, indem sie irgendwelche Tipps geben und Ratschläge, die aber auch manchmal eher Schläge sein können als
und auch nicht so erwünscht sind dann vielleicht.
Ja. Und mir hat mal eine Patientin berichtet, die an Brustkrebs erkrankt war oder wo es diagnostiziert worden ist. Und die sagte, sie hatte in einem Mehrfamilienhaus gewohnt, wo aber alle Nachbarn so im guten Kontakt miteinander waren und sich kannten. Und sie sei da auch sehr offen mit umgegangen.
Mhm.
Und sie hat gesagt, bei manchen Nachbarn habe ich das Gefühl, seit sie wissen, dass ich Krebs habe, rennen sie schneller durchs Treppenhaus, um mir nicht begegnen zu müssen.
Ja, das ist ja dann auch wieder eine Belastung, wie man damit umgeht dann auch.
Und manchmal kommt eben von unerwarteter Seite viel und von erwarteter Seite wenig.
Also oft in Extremsituationen oder in Krisensituationen, dass man das Gefühl hat, von denen, wo man eigentlich denkt, die müssen unterstützen, kommt wenig und von anderen eben plötzlich ganz viel. Und das, wie geht man damit um?
Ja, vielleicht das anzunehmen, was kommt.
Mhm.
Und vielleicht die, glaube ich, dieses sich zurückziehen ist nicht Ausdruck von, die hat jetzt die Pest oder Corona, ich stecke mich an, sondern es ist Ausdruck der Hilflosigkeit. Es ist nicht unbedingt böse gemeint, es ist hilflos. Und ich glaube, sich hilflos zu fühlen, ist sehr schwierig.
Mhm. Und im Umgang mit Kollegen oder Vorgesetzten, würden Sie auch da sagen, lieber offen sein und die Diagnose mitteilen oder nur sagen, man fällt aus? Oder hängt das auch von dem Klima ab?
Naja, erstmal bin ich ja, wenn ich eine Krankschreibung habe, da steht ja nicht meine Diagnose drauf. Mhm. Ich bin nicht verpflichtet. Aber wenn ich länger ausfalle, denke ich mal, fragen sich ja alle, wieso, warum. Gut, aber Kollegen sind nicht gleich Kollegen, ne? Mhm. Und Vorgesetzte, das ist auch eine Vertrauenssache, aber dennoch denke ich immer, eine Offenheit ist besser als eine Verschwiegenheit, weil die Fantasie hat immer die Tendenz zu verschlimmern als zu verbessern.
Ja.
Aber ich würde es auch jetzt nicht so als an die große Glocke hängen, als Schild, wer es hören will, will es hören und wer nicht, nicht.
Ja. Mhm. Nun haben Sie ja wahrscheinlich auch hunderte Patienten oder tausende schon erlebt nach dieser Diagnose. Wie ist der Umgang damit? Gibt es da schon ein gewisses Muster, sagen wir immer, diese vielleicht Abwechslung zwischen Hoffnung und dann doch wieder Depression? Also kann man da bestimmte Phasen immer wieder feststellen oder ist das doch auch komplett individuell, wie der Einzelne damit umgeht?
Naja, es gibt schon Muster. Erstmal der Schlag der Diagnose, die Angst, Traurigkeit oder wenn Traurigkeit oder solche Gefühle nicht ausgedrückt werden, kann es leichter in eine Depression führen, weil eine Depression ja eher ein Nichtfühlen ist. Also ich sitze im Keller und auch wenn die Sonne scheint, kann ich sie nicht wahrnehmen. Aber ich komme nicht raus. Also ich fühle mich wie in einem Verlies, so ein bisschen. Und wenn ich die Möglichkeit habe, meine Gefühle auszudrücken, wie auch immer, da ist ja auch jeder anders, verringert sich vielleicht die Gefahr, dass ich in eine Depression rutsche. Aber sicherlich sind Traurigkeit, Ängste, manche haben Panik, sind vorhanden und auch bei den Angehörigen. Und die Angehörigen, finde ich, sind genauso belastet wie der Patient selbst. Und dann ist es ja schon manchmal da ein Gespräch mit einer neutralen Person leichter, weil wenn ich zu meinem Partner, meiner Partnerin sage, oh, mir geht's so schlecht, ich bin total niedergeschlagen, dann geht das genauso rüber.
Ja klar, und der ist dann selber auch sowieso schon auch in der Situation niedergeschlagen. Mhm. Ne?
Und dann ist es manchmal gut, das sozusagen an anderer Stelle auszudrücken.
Wie viele Patienten behandeln Sie denn konkret oder in Barmbek mit Ihrem Team?
Also wir sind aktuell zu dritt mit Teilzeitstellen und wir sind teilen uns in bestimmte Fachgebiete auf. Also es gibt eine onkologische Station, wo Menschen kommen, Diagnostikprobleme, Chemotherapie stationär bekommen. Dann gibt es eine operative Station, in der viele Menschen, die zum Beispiel Darmkrebs haben oder Bauchspeicheldrüsenkrebs oder so, wo die operiert werden, da werden die hinzugezogen. Dann gibt es die Gynäkologie, also die Frauenheilkunde mit Tumoren. Dann gibt es das Brustzentrum und es gibt die Palliativstation, wo ich also auch darüber habe ich angefangen, da einzutreten.
Ist denn der Bedarf größer, als sozusagen das Personal es hergibt? Wie ist da Ihr Gefühl? Oder wie groß ist vielleicht auch die Hemmschwelle bei manchen Patienten, sich doch nochmal zu öffnen, auch einer neutralen Person gegenüber? Wollen das viele in Anspruch nehmen oder nicht so?
Erstmal ist, wenn ich ins Krankenhaus komme, wegen einer körperlichen Erkrankung, rechne ich gar nicht damit, dass ein Psychologe an mein Bett eine Psychologin an mein Bett tritt, weil für viele ist das, oh Gott, jetzt kommt die Psychologin, bin doch nicht plemplem oder habe doch keine seelische Erkrankung. Mhm. Und das, bei manchen ist es erstmal ein bisschen Vorbehalt, aber es kommt auch immer auf den Kontakt, kann mich ja mal vorstellen und mal gucken und kann er später wiederkommen.
Ja.
Oder es geht auch einfach manchmal darum, so zu erzählen, wie ist es Ihnen ergangen, dass ich, wenn ich etwas Schweres erlebe, kreist es ja manchmal auch in meinem Kopf. Und die Gedanken sind ungeordnet. Und in dem Moment, wo ich sie ausspreche, kann ich da eine gewisse Struktur entwickeln.
Ja.
Da geht es manchmal. Mhm. Und schon das ist hilfreich. Dann kann man weitergehen und anders. Also unsere Arbeit ist auf jeden Fall Teamarbeit.
Ja.
Mit allen beteiligten Berufsgruppen. Mhm. Und manchmal geht es auch darum, ich habe jetzt nicht verstanden, was der Arzt gesagt hat, was die Pflege gesagt hat,
ja,
das nochmal nachzufragen, das den Betreffenden zurückzumelden, zu klären, solche Sachen, genau.
Mhm. Und Sie sagten ja schon, die Angehörigen spielen auch eine große Rolle, haben natürlich auch Sorgen und Ängste, genauso wie der Betroffene selbst.
Ja.
Die betreuen Sie dann auch mit?
Ja,
ja,
ja.
Und was kommt was ist da so die häufigste Sorge, kann man das sagen, wenn die Verwandten, die Familienangehörigen kommen?
Na, ich glaube, ja, das hängt mit der Art der Beziehung natürlich zusammen. Und sind die Sorgen anders? Es geht natürlich auch um die Lebensbedrohlichkeit oder vielleicht auch, bleibe ich alleine zurück oder was das Schlimmste ist da, dass also junge Menschen gibt es keine Kinderstation.
Ja.
Aber auch trotzdem für ältere Menschen ist das Schlimmste, wenn ein Kind, auch wenn es erwachsen ist, stirbt. Das ist das Schlimmste, was passieren kann.
Ja. Ja. Mhm. Und wie würden Sie sagen, wie kann man da helfen oder über welchen Zeitraum kann man da helfen? Wie lange dauert dann sozusagen die Betreuung von Ihrer Seite?
Wie lange ein Gespräch oder
ja,
solange die im Krankenhaus liegen.
Ne?
Und dann bieten wir auch immer nochmal an, wenn nochmal was ist, wir haben Telefonnummern, wir können uns so nochmal besprechen. Und dann geht es darum, Empfehlungen zu geben, was es draußen gibt.
Okay, also nochmal für ambulante Therapie oder niedergelassene Kollegen, die dann weiter betreuen im Grunde und helfen.
Mhm. Ja.
Nun kann ich mir vorstellen, dass viele sich auch nach dieser Diagnose oder an alles klammern und an jeden Strohhalm und vielleicht sagen, ich will was ausprobieren an Medikamenten, was vielleicht die Ärzte gar nicht unbedingt empfehlen würden oder sage, ich will mich gar nicht mehr behandeln lassen oder, ne?
Es gibt alles.
Es gibt alles.
Auch welche, die alternative oder komplementäre Therapie zusätzlich machen, oder sagen, ich will es nicht.
Genau.
Ne? Also es ist häufig auch so, ich sag mal, das Wort Chemotherapie ist schon etwas verteufelt, weil viele rufen sich zuallererst die Nebenwirkungen, was es alles machen kann und was es wie schwierig und wie giftig das für den Körper ist. Problem ist auch, dass erstmal auch die Nebenwirkungen spürbar sind und zumindest bei einer Früherkennung hat man von der Chemotherapie im
natürlich
Gefühl eher die Nebenwirkung als die Wirkung.
Ja.
Ne, wenn natürlich die Krankheit schon weiter fortgeschritten ist, dann merkt man auch irgendwann, dass sich was reduziert,
Aber
an unangenehmen Symptomen.
Aber das ist für Sie dann wahrscheinlich auch eine schwierige Situation.
Ja.
Würden Sie dann sagen, ich empfehle doch dann den Ärzten zu folgen, auch wenn der Patient, der Betroffene vielleicht selber sagt, oh, ich will das gar nicht und ich will gar nicht diese Form von Therapie.
Also da empfehle ich gar nichts. Manche sagen so, ich muss das ja jetzt machen. Und dann habe ich gesagt, nein, muss ist auch eher ein demotivierendes Wort.
Ja.
Sondern es ist immer wichtig für uns, dass wir eine Entscheidungsmöglichkeit haben.
Mhm.
Ja. Und zu sagen muss, nein.
Mhm.
Und deswegen sage ich ja, überlegen Sie, was brauchen Sie für Ihre Entscheidung, was ist hilfreich oder eine Zweitmeinung oder so. Also auf keinen Fall sage ich, folgen Sie auf jeden Fall dem Arzt, auch wenn Sie völlig dagegen sind. Ja,
nein. Dann sind die Erfolgsaussichten
ja
auch
überhaupt
nicht
kein
gut.
guter Weg.
Mhm. Mhm. Was ist denn für Sie ein Erfolg als Psycho-Onkologin? Wann würden Sie sagen, das war jetzt ein guter Tag oder ein gutes Gespräch?
Ein gutes, wenn sich etwas löst.
Mhm.
So, wenn sich, neulich hatte ich auf der Palliativstation eine Patientin, die auf einen Hospizplatz dann zu Hause nicht mehr versorgt werden konnte. Ja. Auch da gibt es ja viele ambulante Möglichkeiten. Und dann plötzlich war der Platz da und ja. dann war sie so vollkommen panisch und es kam alles nochmal so hoch, auch diese Endlichkeit und ja. das, es geht im Gespräch auch erstmal nicht um das wird schon und das wird besser, sondern es geht erstmal darum, um die Anerkennung des Leides.
Ja.
Das wirklich zu verstehen und was ist und sich dann gemeinsam auf einen Lösungsweg oder was kann mir jetzt helfen, was kann mich unterstützen.
Ja.
Und wir sind ja alle unterschiedlich. Mhm. Ich kann auch immer mal auch jetzt bei so einer Diagnosestellung nach rechts und links gucken, was oder es gibt ja auch Selbsthilfegruppen
ja.
und so. Mhm. Aber ich muss ja häufig dann doch immer meinen eigenen Weg finden.
Ja.
Und viele Kräfte liegen in schwierigen Lebenssituationen, die ich schon mal bewältigt habe.
Mhm.
Und versuche dann, auch wenn es andere, die schwierigen Lebenssituationen durch andere
genau, also Dinge gar nicht durch eine Krankheit
ausgelöst ja. worden sind, zu gucken, so, wie war das damals? Was war das für eine Situation? Mhm. Was habe ich da gebraucht und was war mir hilfreich?
Ja.
Wirklich so den ureigenen Weg zu finden.
Also das kann dann Musik sein, ganz konkret, genau. oder Tagebuch schreiben ja. oder malen ja. oder ja.
das auch immer, genau.
Genau. Mhm. Vielleicht wenn wir auch mal auf Ihren Lebensweg gucken, der ja. fing ja ganz anders an. Sie sind Hebamme,
ja.
haben da auch sehr lange gearbeitet in dem Beruf, waren ja auch Lehrhebamme.
Ja.
Warum dann der Schwenk zur Psychologie, zur Psychoonkologie? Also Sie haben sich ja im Grunde mit dem Beginn des Lebens ganz lange beschäftigt und jetzt auf der Palliativstation ja doch mit der Endlichkeit. Also
ja, beides, sowohl das Geborenwerden als auch das Sterben ist uns, das müssen wir alle durchmachen.
Mhm.
Und der Vorgang des Gebärens ist ein
ja.
schwieriger,
ja.
wenn auch mit einem schönen Ziel.
Mhm.
Und der Vorgang des Sterbens ist auch ein schwieriger
ja,
Weg.
Ja.
Und wie das Ziel ist, wissen wir ja alle nicht. Oder wo wir da ankommen.
Mhm.
Und ich habe auch in der Geburtshilfe, hat mich immer sehr interessiert, der psychologische, der seelische Prozess,
ja.
der da passiert. Und habe auch versucht, damit zu arbeiten in der Begleitung
ja, ja.
Von Geburten. Und ich habe dann im Rahmen meines Studiums mit einer Hebammenkollegin gesprochen, die sowohl ausgebildet examinierte Krankenschwester als auch Hebamme war.
Mhm.
Und die sagte dann damals so, ich wechsle vom Kreißsaal auf die Palliativstation.
Ja.
Die war damals relativ frisch. Da wusste ich gar nicht, was das war und was das ist.
Mhm.
Und hatte auch gesagt, Lebensanfang, Lebensende. Und dann habe ich im Rahmen meines Studiums mein Praktikum auf der Palliativstation, es war ja damals in Barmbek die erste in Hamburg,
ja.
Gemacht und auch meine Diplomarbeit zum Thema
mhm.
geschrieben. Und dann bin ich, das hat mich, und ich weiß noch, wie ich das am ersten Tag angefangen habe und mich eine von den Kolleginnen aus der Pflege
ja.
in ein Zimmer geschickt hat, eine Patientin sterbend war, dass ich erstmal große Angst hatte, da reinzugehen.
Ja, ja.
Und das dann aber gut dann aushalten konnte. Und
mhm.
man kann den Weg nicht verändern, aber man kann ihn glätten. Und
ja.
und das hat, ja, das hat mich beeindruckt.
Ja.
Und dann bin ich da geblieben.
Aber ja. der Auslöser, überhaupt nochmal Psychologie zu studieren, der kam dadurch, dass Sie gesagt haben, schon als Hebamme, mich interessiert dieser ganze psychische
Hintergrund. Ja, das hat mich in der Schule schon
ja.
Interessiert, genau. Ja.
Genau, und da gab es keinen konkreten Auslöser, sondern es war sozusagen in Ihnen und Sie haben dann nach 20
ja.
Jahren oder was gesagt, ich muss das nochmal vertiefen.
Genau.
Mhm.
Ja.
ja. Und was machen Sie selbst, wie schalten Sie selbst ab nach so einem Tag, der ja auch sicherlich für Sie belastend ist, wenn Sie diese Gespräche führen?
Also ganz wichtig ist das Team, die verschiedenen Berufsgruppen. Ich kann mich A mit meinen Kolleginnen austauschen, aber im Rahmen der Station, wir haben auch A immer so Besprechungen mit Pflege und Ärzten. Und das Gespräch mit denen, hauptsächlich auch, wie gesagt, mit der Pflege, das ist auch hilfreich, was die beobachten. Die sind ja auch, anders als die Ärzte, auch mit einem anderen Zeitkontingent und mit einer anderen Beobachtung dabei. Das ist häufig ein sehr guter und hilfreicher Austausch.
Ja. Und für Sie selbst abends nochmal Musik oder spazieren gehen, wandern, Sport?
Ja, erstmal ist mein Hauptverkehrsmittel das Fahrrad. Das ist schon mal sehr wunderbar.
Das macht den Kopf ja auch frei.
Strampel ich ganz viel ab.
Ja.
Und Kontakte, Freunde, Kulturmusik, ja.
Vielleicht zum Abschluss nochmal, was würden Sie sagen, was macht eine gute Psycho-Onkologin, einen guten Psycho-Onkologen aus? Also was muss man mitbringen für diesen Beruf?
Erstmal vorurteilsfrei, glaube ich, zu sein und jedem Menschen, wir sind alle anders und unterschiedlich und jeden Menschen in seiner Unterschiedlichkeit zu wertschätzen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig und nicht
den Zeigefinger
oder die Schublade, überhaupt nicht.
Das ist leicht gesagt, aber es ist wahrscheinlich
sehr
schwierig. Ja.
Aber das war auch schon in der Geburtshilfe auch schon ein Thema, was ich, wo ich auch viele Jahre reingewachsen bin.
Ja. Ja, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie so gut aufgeklärt haben über diesen Beruf und auch darüber, wie man Patienten helfen kann, die mit so einer schweren Diagnose konfrontiert sind. Vielen Dank, Frau von Zitzewitz war das, und hören Sie gern wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Vielen Dank.
Dankeschön.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.